Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Wir greifen heute die Serie in der Serie wieder auf. Wir sind ins Jahr gestartet mit Heiner Wedemeyer und den Highlights aus der Lebermedizin. Heute geht es um weitere Highlight-Studien, diesmal zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und ausgesucht hat sie für uns Professor Andreas Sturm, Chefarzt an den DRK-Kliniken Westend in Berlin und Koordinator gemeinsam mit Andreas Stallmach der Leitlinie Morbus Crohn. Mein Name ist Petra Lünen. Herzlich willkommen, Andreas.
Danke, Petra. Ich freue mich, dass ich da beitragen kann und ein bisschen plaudern mit dir.
Absolut, absolut. Und ich kann dir auch sagen, warum ich heute mit dir plaudern möchte. Ich habe dich nämlich im letzten Herbst beim Gastro-Slam in Berlin erlebt, im wunderschönen BKA-Theater in Berlin. An dieser Stelle große Empfehlung an alle Berlinerinnen und Berliner, die uns hören. Die Veranstaltung kann man googeln, die findet auch dieses Jahr im Herbst wieder statt. Grüße gehen raus an René Pschowski und sein Team aus Köpenick, der das wirklich super organisiert und in diesem Jahr wieder auch großartig macht. Ich erinnere, dass du und dein chirurgischer Partner Gero Pohl, ihr habt gewonnen, oder? Oder zumindest mitgewonnen, richtig?
Mitgewonnen. Wir haben uns den Preis geteilt. Ich weiß gar nicht mehr mit wem und ich fand eigentlich alle extrem gut und extrem nett. Es hat viel, viel Spaß gemacht, vor allem gemeinsam mit zu raten und dann die schwierigen Fälle zu lösen und das Ganze sich mal Gedanken zu machen, wie man das anders auch mal nicht ganz so trocken darstellen kann.
Absolut. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass du unbedingt mal im Gastrogeplauder geworden bist. Jetzt haben wir einen guten Anlass gefunden. Gehen wir mal in medias res. In den Studien, die du ausgewählt hast, die wir vorstellen möchten, geht es, oder in der ersten Studie, die wir besprechen wollen, geht es um Patientinnen und Patienten, die im Grunde genommen unter Biologika-Therapie, wo man keine Remission erreichen kann. Vielleicht mal vorab, wie häufig ist denn das bei den Patienten, die du siehst oder was weiß man dazu? Und vor allem, in welcher klinischen Situation befindet man sich denn heute, wenn man diese Patienten hat, bei denen die Biologika dann doch nicht ansprechen? Was sind so die Unmet Needs, die ihr da seht?
Das große Problem ist, was wir haben, dass die Anzahl der Patienten, die nicht in eine klinische Remission kommen, sich auch durch die neuen Medikamente, die Januskinaseninhibitoren, die S1P-Modulatoren oder auch jetzt die Interleukin-23-Therapie nicht signifikant verändert haben. Von den schweren Patienten sind es immer noch 30-40%, die nicht so einfach in eine klinische Remission kommen. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist klinische Remission? Also ich sage erst mal, wenn der Patient zu mir kommt und sagt, Herr Doktor, Sie haben Beschwerden, ich habe regelmäßig Stuhlgang, ich habe Bauchschmerzen, ich kann im Kino nicht in der Mitte sitzen, nur am Rand, ich fahre im Urlaub nicht mit der Deutschen Bahn, ich fliege nicht, ich fahre nur mit dem eigenen Camper, ich kann nicht arbeiten. Also alles diese Einschränkung des täglichen Lebens, dann ist natürlich das Kalprotektin vielleicht hoch, in der Endoskopie sehe ich Entzündung und Geschwüre. Das sind Patienten, die nicht in eine Remission kommen. Und dann nimmt man das eine Biologikum und das andere Biologikum, das dritte Biologikum und irgendwann muss man sich immer überlegen, vielleicht müssen wir einen anderen Schritt gehen, um diesen Patienten zu helfen. Deswegen finde ich toll, dass du auch die Themen von mir, die beiden nicht medikamentösen Therapiemöglichkeiten bei Crohn und Colitis aufgegriffen hat, weil ich glaube, wir Ärztinnen und Ärzte dürfen auch nicht immer buff nach außen gucken, alle 8 Wochen ein neues Medikament, irgendwann sind die auch zu Ende, sondern dass wir gucken müssen, wie wir auch mal mit anderen Methoden über unseren Tellerrand hinweg gucken können. Und da finde ich die beiden Studien der Kollegen aus Holland und dann später aus Marokko, fand ich auch ganz schön, so
absolut,
die aus unterschiedlichen Ländern, fand ich ganz spannend vorzustellen.
Also absolut, ich habe sie auch wirklich mit Interesse gelesen. Fangen wir mal mit den Holländern an. Costa-Studie, Colonic Salvage by Therapeutic Appendectomy. Die Studie vergleicht Appendektomie als Alternative zu einem Medikamentenwechsel, den du gerade ja schon eindringlich beschrieben hast, bei Patienten, bei denen die Biologikatherapie eben nicht ausreichend ist. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Was steckt denn da dahinter?
Also die Studie, die ich hier vorstelle, ist sicherlich methodisch nicht top of the megaline. Sie ist aber in Lancet Gastroenterology und Hepatology veröffentlicht worden, weil sie einfach eine neue Idee aufgreift. So neu ist das Ganze gar nicht. Ich bin so ein bisschen auf das Thema Appendektomie gekommen, weil ich vor 2 Jahren auch bei der DGVS von den chirurgischen Kolleginnen und Kollegen eingeladen worden mit dem Vortrag, kann eine Appendizitis auch antibiotisch behandelt werden. Und ich bin da mal reingegangen, das Ganze habe ich mit dem Thema Appendix beschäftigt, habe festgestellt, dass 40% der histologischen Präparate nach Appendektomie ohne Entzündung sind und habe gesehen, gibt es eigentlich Daten dazu, was eigentlich diese Appendix dort macht. Und wir kennen das Ganze, wir endoskopieren einen Patienten mit einer linksseitigen Colitis ulcerosa, wir gehen da hoch, ist entzündet, dann hört die Entzündung auf, ich sag mal im Transversum, wo immer, und dann sind wir wieder am Zykalpol und sehen diese ausgeprägte Entzündung um den Appendix rum, was ganz klassisch ist. Und die jungen, unerfahrenen Kollegen sagen immer, Herr Sturm, der hat doch einen Morbus Crohn, der hat in 2 Seiten, hat er doch eine Entzündung. Ich sage, nein, das dort ist der Lymphknoten des linksseitigen Kolons, ist ja auch anatomisch direkt daneben. Und ganz typisch ist die Appendizitis mit entzündet diese Region bei den Patienten mit Colitis ulcerosa. Und zum ersten Mal 2009 gibt es da eine Publikation zu, dass ein Kollege 10 Patienten mit schwerer therapierefraktärer Colitis einfach mal appendektomiert hat und hat gesehen, dass die zu 70% dann aus diesem schweren Schub rauskommen. Und das war die erste Idee, die man dort hatte. Also ist schon 20 Jahre oder fast 20 Jahre alt.
Mhm. Jetzt hat die Studie jetzt, ja, das ist ja kein Einzelfallbericht, sondern das ist schon ein bisschen mehr. Du hast gesagt, die Studie hat Limitationen. Ich habe mir aufgeschrieben, Remissionsrate nach Appendektomie 3-mal so hoch wie bei Medikamentenwechsel. Das ist ja erstmal der Hammer. Vielleicht kannst du das mal für uns einordnen. Wie valide findest du die Daten und hat dich das Ergebnis dann überrascht?
Also ich fange mal erstmal an. Gibt es zu einer Studie überhaupt so einen wissenschaftlichen Evidenz? Und ja, die gibt es. Der Appendix ist extrem wichtig, ist voll mit Peierschen Plaques. Wir wissen, dass eine Mikrofilme drin. Wir wissen, dass es natürlich eine T-Zell-Population dort drin sind. Hohe Anzahl an Memory-T-Zellen, die da sind. Und was der Appendix macht, was die Leute haben, die mit und ohne Appendektomie, haben eine andere Darmflora im Kolon. Das ist schon seit ein paar Jahren bekannt, dass scheinbar dieser Mikrofilm und die T-Zell-Population aus dem Appendix dort einen Mikrofilm oder eine Beeinflussung der Mikrobiota macht. Und deswegen wissen wir ja, bei der Colitis ulcerosa haben wir früher behandelt mit manchmal Antibiotika, die wurden besser, das ist dann verloren. Dann haben wir mit Stuhltransplantation, da mache ich gerade eine Studie zum Beispiel mit Andrea Stallmach zusammen über, also ich mache sie nicht zusammen mit ihm, wir sind Studienzentra, er macht die, über die Fresco-Studie, wo wir mit Stuhltransplantation versuchen, bei der Colitis ulcerosa eine Remission reinzubringen. Also die Darmflora spielt eine wichtige Rolle, die T-Zellen spielen eine Rolle. Und diese Studie hat verglichen 3 Gruppen, 2 wurden analysiert. Die beiden Gruppen haben Colitis ulcerosa aktiv gewesen. Die einen haben ihre Therapie weiterbekommen und die mit dem Januskinaseninhibitor und die anderen sind zusätzlich appendektomiert worden. Und dann hat man gesehen, dass die Patienten, die appendektomiert wurden, wie du es richtig sagst, 3-mal höher in eine Remission gekommen sind, auch über ein Jahr hinweg. Also scheinbar hält dieser Effekt der Appendektomie auch vor. Andere Kriterien, wie zum Beispiel Schnelligkeit, das war unterschiedlich. Also Reinwerfen eines Jacks ist dann genauso schnell gewesen wie Appendektomie. Gut, das ist ja schon beides schnell. Aber die Remissionsrate ist nach einem Jahr gleich geblieben. Und zumindest bei mir hat es das klinische Prozedere verändert. Ich führe Appendektomien, gerade bei jungen Leuten, wo ich glaube, dass die T-Zell-Last noch eine größere Rolle spielt, deutlich früher durch und habe jetzt 4-5 Mal auch bei therapierefraktären Verläufen durchgeführt. Das sind junge Menschen, die kommen, haben die ganze Reihe der Biologika hinter sich gebracht, Small Molecules, und dann appendektomiere ich die und die werden besser. Also klare Evidenz dafür. Und ich denke, man sagt, ja, keine OP, ne? Warum soll ich eine OP machen? Appendix ist doch gar nicht entzündet. Also ich glaube, die Komplikationsrate einer Appendektomie im Hybridverfahren vielleicht noch sind, glaube ich, deutlich geringer als das Einsetzen einer Biologika-Kortisontherapie oder einer Small-Molecule-Therapie. Mhm. Das ist 20 Minuten beim erfahrenen Chirurgen versus eine Immunmodulation.
Mhm. Also du sagst, das ist vor allem auch für den Patienten ein völlig vertretbarer Eingriff, wenn man diesen Output bedenkt. Du setzt es klinisch schon ein. Ich meine, in der Studie steht aber auch, dass so langfristige Kolektomieraten ja nicht verhindert oder verbessert wurden durch die Appendektomie. Ist das dann doch eher eine kurzfristige Modifikation eben dadurch, dass man diesen Immunhotspot Appendix wegnimmt und vielleicht auch so das Mikrobiom Appendix als Mikrobiomreservoir irgendwie verändert? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich glaube, dass in der Studie die Patienten auch aus Angst davor, zu früh einen invasiven Eingriff zu machen, sehr spät waren. Also es ging darum, die Frage der Kolektomie hat sich schon gestellt. Mhm. Ich glaube, dass man das einfach ein Häppchen früher machen muss. Gerne mal nach dem zweiten Biologikum, nach dem dritten. Denn wir wissen ja, ich sag mal ein klassisches Beispiel, wir fangen an mit dem TNF-Blocker, dann kriegt der Patient Vedolizumab oder andersrum, dann kriegt er ein Interleukin-Inhibitor. Dann irgendwann muss man sich schon überlegen, dass die dritte Therapie ja jedes Mal 10-15% weniger wirkt. Und wir wissen, die initiales Ansprechen ist 50-60%. Irgendwann sind wir ja nur noch über einem Gap in der Third Line von 10-15%. Mhm. Und ich glaube, da sollte der Patient dann auch appendektomiert werden oder zumindest Diskussionen geführt werden. Ich will jetzt kein Plädoyer dafür machen. Ich will nur neue Ideen aufwerfen. Also einfach über den Tellerrand gucken. Ich will nicht sagen, dass jeder Patient mit einer Colitis ulcerosa appendektomiert werden soll. Aber ich glaube, dass es eine Reihe von Patienten gibt, die davon profitieren. Welche das sind, wissen wir im Augenblick noch nicht ganz genau. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, dann werden wir es auch nicht wissen.
Gehst du denn davon aus, dass es jetzt weitere Studien dazu geben wird?
Ja, die Holländer sind ja immer sehr innovativ, muss man sagen, in vielen dieser Sachen. Und die kriegen ja so ähnlich wie die Jet-Aid-Gruppe was hin, da auf die Reihe. Und ich denke, dass jetzt ein, zwei Studien kommen werden, auch größer. Ist immer schwierig, wenn die Pharmaindustrie da nicht hintersteht. Klar, ist mir objektiver manchmal, aber die dauert natürlich viel, viel länger und es ist ein invasiver Eingriff. Aber ich glaube, es kommen Studien, die das Ganze noch bestätigen werden, vor allen Dingen die Patienten, die davon profitieren. Mhm. Also kann jetzt auch nicht jede Erstdiagnose sein, wobei wir wissen, dass die Menschen, die eine genetische Prädisposition haben, das wissen wir auch schon seit 10 Jahren und appendektomiert wurden, seltener eine Colitis ulcerosa kriegen. Das kennen wir aus Zwillingsstudien. Wenn der eine Zwilling appendektomiert wurde, der andere nicht, kriegt der Appendektomierte signifikant seltener die Colitis ulcerosa. Also scheint auch einen protektiven Effekt zu haben.
Ja, jetzt hast du schon pathophysiologisch oder physiologisch eigentlich erläutert, woran könnte das liegen, dass die Appendektomie wirksam ist. Also einmal das Immunorganappendix, zum zweiten die Beeinflussung des Mikrobioms. Und du hast gesagt, wir wollen heute mal über nicht-medikamentöse Therapieverfahren und vielleicht auch so ein bisschen Paradigmenwechsel im, wie gehe ich auf die CED zu, so als Wissenschaftler, als Arzt andenken. Ja, was kann man noch machen? Nicht-medikamentös, man kann die Ernährung beeinflussen. Und Ernährung ist natürlich bei CED immer ein Riesenthema. Studie aus Marokko, mediterrane Diät. Bevor wir darauf eingehen, wie die wirkt, sag mir noch mal bitte, was ist überhaupt genau eine mediterrane Diät und wie kann man das standardisieren? Und warum ist es immer wieder die mediterrane Diät, auf die wir zu sprechen kommen?
Naja, ich fand, dass die Marokkaner wahrscheinlich am authentischsten die mediterrane Diät kennen. So ähnlich natürlich wie die Israelis und die Süditaliener, die Sizilianer. Also das sind die mediterranen Diäten sicherlich am besten. Leider leben diese drei Länder jetzt auch nicht signifikant länger. Also nur mediterrane Ernährung scheint es nicht zu sein. Mhm. Also wir kennen natürlich aus den Kindern, dass die enterale und früher haben wir geglaubt, die exklusive enterale Ernährung über eine Magensonde. Früher haben wir den Kindern ja auch noch PECs gelegt. Deutlich besser ist als eine Cortison- oder Biologikatherapie. Und das ist richtig so. Es ist zumindest dem Cortison gleichwertig. Auch jetzt nochmal in den Ernährungsleitlinien, bei denen ich auch mitgemacht habe, wo der Stefan Bischof, der Hauptautor ist, wo wir klar gesagt haben, eine enterale Ernährung bei Kindern ist gut. Aber die sind ja ganz anders. Wir haben ja 15-, 16-Jährige, die haben so ein Immunsystem oder eine Art wie ein 22-Jähriger. Und wir haben natürlich 20-Jährige, die sind vom Körper her und von allem so wie die 16-, 17-Jährigen gerade. Wenn es natürlich Morbus Crohn gibt und wir haben Wachstumsverzögerungen, dann sind ja häufig die jungen Erwachsenen deutlich oder mehrere Jahre auch zurück. Mhm. Und dass plötzlich mit dem 18. Geburtstag mit einem Schlag die enterale Ernährung so gar keinen Effekt mehr hat, das ist ja eigentlich nicht zu glauben. Trotzdem haben wir eigentlich dieses Paradigma gehabt, dass eine Ernährungstherapie bei Crohn und Colitis nicht hilft. Da gab es ein paar Studien. Ich glaube aber, dass diese Studien so ein bisschen wie so eine klassische Pharma-Phase 2, Phase 3 Studie aufgelegt wurden und dem einen das gegessen haben und der andere hat das bekommen. Und dann waren das immer nur 10, 15, 20 Leute. Das waren richtig kleine Studien. Und dann hat man gesagt, okay, das bringt ja eigentlich gar nichts. Und das Spannende finde ich an dieser Studie, du hast mich gefragt, was ist die mediterrane Ernährung? Also wichtig ist, und das ist auch in der Leitlinie, wenig verarbeitete Lebensmittel natürlich, das ist Gemüse, nicht so viel Obst, wie man glaubt. Gerade diese hohen Mengen an Fruchtzucker sind sicherlich nicht gut. Fiber sollte dabei sein, da sollte etwas Fleisch dabei sein, wenig rotes Fleisch, mehr weißes Fleisch dabei, Ballaststoffe sollten dabei sein. Also ich sag mal, alles, was man beim guten Italiener zu essen bekommt. Wenig prozessiert, das ist wichtig. Ich will jetzt zum Beispiel nochmal über auf die Veganer sprechen. Das ist ja auch alles gut. Aber da werden natürlich viel prozessierte Lebensmittel gegessen. Wenn ich so Partys mit meinen Kindern mache, sind viele Veganer, die bringen alles eingepackt in Plastikdingern da mit. Und das ist super vegan, das ist vegan. Also manchmal sollte man auch trotzdem darauf achten, natürliche Lebensmittel aus der Umgebung zu nehmen und zu kaufen. Das ist die mediterrane Diät. Aber noch wichtiger, dass in der marokkanischen Studie gezeigt wurde, dass die Adherenz, die haben drei Gruppen gebildet, Hochadherenz, Mitteladherenz und hat eigentlich gar keinen Bock drauf, also Niedrigadherenz. Dass die Adherenz, diese drei Gruppen, signifikant natürlich die Effekt beeinflusst haben. Dass die Leute, die das auch machen und nicht nur sagen, dass das die Leute sind, die am besten mit dem CDAI abgefallen sind, mit dem Calprotectin abgefallen sind. Sie haben keine Endoskopie gemacht in der Studie, das ist so ein bisschen das Limit, aber sie haben Calpro gemacht, sie haben Entzündungswerte haben sie gemacht, sie haben die Patienten sonografiert. Also man hat schon objektive Kriterien gemacht und dass gerade die Ernährung eine wichtige Rolle spielt beim Crohn. Und wenn die Leute zu uns kommen, gebe ich denen doch durchaus ein Ernährungstagebuch und alle jungen Crohn-Patienten kriegen bei mir eine Ernährungsberatung.
Das hast du mir schon ganz viele Fragen in einem beantwortet, weil ich natürlich auch denke, gerade die Ernährung, Beeinflussung durch Ernährung ist ja auch eine unheimliche Selbstermächtigung für einen Patienten, der sonst wirklich lost in diesem System mit Hightech personalisierter Medizin ist. Aber jetzt nochmal, du hast erzählt, es gibt auch in Marokko die Leute, die besonders adherent sind, die Leute, die es weniger sind. Du hast auch schön beschrieben, unter welchen Ernährungsparadigmen wir in unserer westlichen Gesellschaft wir so leiten. Wie realistisch ist denn so eine langfristige Umstellung auf so eine Ernährung in unseren Breitengraden bei dem, was uns alles so beeinflusst und was wir zur Verfügung haben?
Ich weiß nicht, ob du mich hast schnaufen hören. Mhm. Also Lifestyle Change ist
bitte
ja...
Bitte nicht schneiden, Herr Krüger, das Schnaufen bleibt bitte drin.
Lifestyle Change ist ja extrem schwierig. Die Patienten, schwerste Raucher, 2 Packungen am Tag und die sind 2-3 Mal operiert worden, sagen, bitte hören Sie auf zu rauchen. Sie schaffen es nicht. Ich glaube, Ernährung ist einfacher. Es braucht nur eine gute Diät und man muss nicht mit dem Finger so, ja, das und das darfst du nicht essen. Die jungen Leute wollen halt ihr Döner essen. Die wollen das und das machen. Das muss man die auch lassen. Aber so an bestimmte Dinge heranführen, das muss von innen kommen. Und dann klappt das eigentlich auch. Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann merkt man das, dass der Körper reagiert.
Und was mich auch total überrascht hat, dass du sorgst dafür, dass alle deine Patienten Ernährungsberatung
bekommen.
Die jungen
Leute, ja, das klappt eigentlich.
Ja, jetzt haben wir ja ein schönes neues Gesetz, zumindest zum Mangelernährungsscreening. Aber was du gerade sagst, Ernährungsberatung bei den chronisch kranken jungen Patienten, vielleicht auch, ist ja nicht so, dass nur die Jungen profitieren würden. Ist das im System abbildbar? Kriegst du das hin? Gibt es die Ressourcen?
Ja, die gibt es eigentlich. Jeder Patient hat den Anspruch auf bei einer wie auch immer gearteten Ernährungsstörung, Onkologie, Anorexie, Bulimie, Crohn, auf 3 bis 5 Ernährungen. Und wir machen das hier über unsere ASV, das geht ganz gut, da wird das auch bezahlt, die Ernährungsberatung. Aber ansonsten habe ich für die anderen Patienten ein Zettelchen, das ist ein Empfehlungszettelchen, da steht das alles drauf, einen ganz kleinen Brief, macht da meistens nur ein Rezept. Und dann gebe ich die Adressen von Ernährungsberatern und die holen sich das Geld. Mhm. Der Patient muss was selber zahlen, das ist so typischerweise 20 € pro Beratung und der Rest, den zahlt die Kasse. Und sie müssen gar keine Genehmigung, das holt sich die Ernährungsberaterin, holt sich das Geld selber von den Kassen. Mhm. 20 € finde ich jetzt nicht so viel verlangt und deswegen kriegen die da 3 Stunden und wenn sich dann eine Ernährungsstörung rausstellt, geht's weiter. Also ja, klappt, aber ich habe hier 4, große Stadt, 4 Ernährungsberater und Beraterinnen sind es alles und die reden auch vernünftiges Zeug. Also da sollte jetzt auch nicht, also gerade bei Crohn und Colitis wird auch mega viel Schwachsinn erzählt. Also man sollte schon einmal mit denen gesprochen haben und wissen, dass man so auf der gleichen Wellenlänge ist.
Ja, absolut, verstehe ich. Und das ist, glaube ich, ein super Hinweis, dass es wichtig ist, den Patienten, Patientinnen, die Lust haben, da auch was zu tun für sich selbst. Aber so eine Art Wegweiser zu geben in dem System. An wen wende ich mich? Und was sind so die Grundpfeiler von einer Ernährungstherapie, die für mich sinnvoll ist? Jetzt noch eine leicht ketzerische Frage zum Schluss. Marokko, Ernährung. Ich stelle mir natürlich vor, dass die alle abends sich treffen zum Essen, auf einer schönen Terrasse sitzen, aufs Meer blicken und dann ihre gesunde mediterrane Diät essen. Kann das nicht auch alles irgendwie so ein bisschen Social Life sein? Also weniger Arbeitsbelastung, einfach ein anderes Miteinander vielleicht auch? Oder ist das eine zu romantische Vorstellung, die ich da habe?
Nein, ich glaube, das spielt schon eine wichtige Rolle. Wir wissen, dass die CED im Norden Europas deutlich häufiger vorkommt als im Süden. Aber wir wissen gerade zum Beispiel von Dan Turner, der ja sehr viel an Ernährung mit Kindern gearbeitet hat, dass es auch bei Erwachsenen in anderen Ländern einen Effekt hat. Ich glaube, das ist was Wichtiges. Ich glaube, sowas wie FODMAP macht kein Mensch. Also das ist viel zu schwierig. Mediterrane Kost ist gut. Das, was der Patient als gesund empfindet, sollte man einmal checken. Kurz ist mein Vorschlag. Gesund ist nicht gesund. Und dass gerade Adipositas zum Beispiel hochentzündlich ist. Also die Adipozyten produzieren proinflammatorische Zytokine. Britta Siegmund und ihr Team und andere studieren das schon seit langem. Deswegen werden ja auch die neuen Studien zeigen, dass die Abnehmspritze für unsere Patienten mit Crohn und Colitis gut ist. Mhm. Man sollte denen dazu raten, wenn sie das aus diesen Gründen brauchen, weil wir wissen, jeder Adipozyt, der abgeschmolzen ist, ist weniger Entzündung. Also auch das zum Beispiel wird kommen, versuchen über Ozempic oder über GLPs, versuchen das Gewicht zu reduzieren und somit die inflammatorische Masse zu reduzieren.
Mhm. Ja, danke. Das war ein ganz spannender Einblick jetzt erstmal in die nicht-medikamentösen Therapiealternativen CED. Ich glaube, dass sich das viele mit Interesse anhören werden. Irgendwie ist das ja wirklich auch so ein Paradigmenwechsel. Also ich stelle mir jetzt gerade das vor, was wir in den Leitlinien stehen haben. Da kommt auch die Chirurgie immer ganz, ganz, ganz zum Schluss. Und die Ernährung steht immer auch ganz, ganz weit unten in der Leitlinie. Ist immer so die Adnexe. Vielleicht bekommen wir doch da auch eine andere Vorstellung von Algorithmen, die wir in den Leitlinien dann auch abbilden. Jetzt aber eine Sache, jetzt wechseln wir natürlich trotzdem zu den medikamentösen Therapien. Und etwas, was ich mich eigentlich schon immer gefragt habe, wenn ich die Leitlinie so angeguckt habe, dann gibt es immer diese klassische Empfehlung, welche Medikamente gibt es bei der therapierefraktären Colitis oder auch beim Morbus Crohn. Und dann kommt eine Liste von Medikamenten und dann fragt man sich, was soll ich einsetzen? Und ich habe mich immer gefragt, warum denn nicht gleich alles auf einmal? Also das ist wahrscheinlich die schlechteste Lösung. Aber du hast jetzt eben eine Studie mitgebracht zur Combined Advanced Targeted Therapy, CAT. Paar Worte dazu. Was ist das? Warum ist das neu? Das hat mich eigentlich gewundert, weil wir ja doch schon lange Zeit so viele Substanzklassen nebeneinander haben.
Also so ganz, ganz neu ist das nicht. Wir haben ja früher, also die erste Studie, die ich mitgemacht habe, war die Sonic Trial. Da haben wir Azathioprin genommen, Infliximab und Cortison haben die Patienten auch noch gekriegt. Also da haben wir ja drei hochpotente immunmodulatorische oder immunsuppressive Medikamente zusammengeschmissen, haben probiert. Und dann haben wir gesehen, dass die, die alles gekriegt haben, am besten war. Das ist die Sonic-Studie, ich weiß nicht, 20, 25 Jahre alt. So, dann ist das verlassen worden, die Kombination von Medikamenten, Immunmodulatoren, weil wir große Angst davor hatten. Da gab es das Infliximab und da hat man gesagt, man hat eine große Sorge. Und dann gab es das zweite Medikament. Und man hat erstens die Kosten gesehen, die Jahreskosten lagen damals um die 35.000 Euro, schmeiß ich zusammen, da sind wir bei 70.000 Euro, dann lifelong Erkrankung, das mache ich dann nochmal 50 Jahre, kann kein Mensch bezahlen und Sicherheit, 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 dann wurden die ganze, heute sind ja die Sicherheitsdaten gerade mit den Interleukin-23-Inhibitoren deutlich in den Hintergrund getreten, also A, wir haben mit Anti-Integrin und Interleukin-23 sichere Medikamente, jetzt haben wir die Biosimilars, die Medikamente sind um die Hälfte billiger geworden, kosten jetzt so um die 15.000, schwierig zu sagen, mit Rabattverträgen, Pi mal Daumen. Das heißt, wenn ich zwei kombiniere und noch aus einer Firma kommen, denn das hat's gebraucht bisher. Denn wenn eine Firma nicht zwei Medikamente hatte, dann Pfizer macht ja jetzt, hier ruft ja nicht bei Mr. Lilly an und sagt, können wir unsere Medikamente zusammenschmeißen, sondern wir brauchen auch eine gewisse Konsolidierung auf dem Markt. Und Sie werden sehen, dass die ganzen Kombinationsstudien mit den gleichen Firmen durchgeführt werden. Und da haben wir gesehen, die Sicherheit ist gut, die Kosten spielen dann gar keine mehr so eine große Rolle, denn die realen Kosten der Medikamente sind ja deutlich geringer. Und wir haben gesehen, dass multiple Pathways getriggert werden. Und das wissen wir beim Crohn. Es sind Erkrankungen, die von ganz vielen verschiedenen Zytokinen bewegt werden. Also die einen Patienten mit Anti-TNF sagen, oh, Frau Doktor, es hat mir geholfen, bam, da weiß ich, dass das eine Erkrankung ist, die genetisch über einen TNF-Alpha-abhängigen Signalweg vermittelt wird. Zwei Infliximab, der Patient ist glücklich. Die meisten Patienten sagen, ah, sie haben mir aber ganz gut geholfen, aber ich habe immer noch drei Stühle. Das heißt, ich weiß, es ist ein Multipathway, ein Teil ist TNF und dann gebe ich dem Patienten Interleukin 23 und buff, das war der Hit. So ähnlich wie da bei der Onkologie, wir machen Cisplatin und Carboplatin und nehmen dann anderes Medikament dazu und versuchen so mit unterschiedlichen Spindelgiften oder Zellteilungsgiften unterschiedlich in den Zellzyklus einzugreifen. Und so zeigen wir auch interessanterweise, dass wir durch die Kombinationstherapie ein deutlich besseres Ansprechen haben. Nicht doppelt, das muss ich sagen. Die ersten Studien, die released wurden als Abstract, sind nicht von 40% auf 80% gewesen. Aber so zwischen 15% und 20% können wir mehr da drauf tun. Also dieses Therapeutic Ceiling, was wir bei allen Biologika haben, was so grob bei 40% bis 50% liegt, können wir ungefähr um 20% erhöhen.
Können wir um 20% erhöhen. Das fand ich jetzt super spannend. Ich habe mich nämlich gefragt, warum wurden diese Kombinationen ausgewählt und untersucht, also die man in diesen Studien, in diesem Review, ist ja ein Review-Artikel, sieht, ganz interessant erklärt. Ist natürlich logisch. Trotzdem habe ich gedacht, von den Daten her, das sind ja wenig randomisierte Studien, viel Open-Label-Studien und vor allem auch so ein bisschen Real-World-Daten. Wie beurteilst du denn die Evidenz? Also es werden natürlich, du hast gesagt, diese 20% bis zu 70% kann man dann erreichen durch die Kombination, wird beschrieben. Wie sicher ist für dich die Evidenz? Ist das schon was für eine Leitlinie oder ist das was eher für den klinischen Alltag, wo ich sozusagen individuell mit der Patientenvorgeschichte, mit dem Reagieren und so weiter so eine Kombitherapie überlege?
Absolut, das ist noch nicht die Leitlinie. Es gibt wenig gute randomisierte Studien. Die meisten werden wahrscheinlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr publiziert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Patienten, die unterschiedlichen Beschwerde haben, also Darm und dann Gelenke, dass die sehr gut damit fahren. Ich habe einen Patienten, der spricht auf den Darm super mit Anti-Integrin, mit Vedolizumab an, aber die Gelenkbeschwerden verändern sich gar nicht, aber mit dem Vedo ist alles weggeschmolzen. Das wäre ein Patient, den ich dann aufgrund der Gelenkbeschwerden dann vielleicht mit einem Januskinaseninhibitor behandeln würde. Ich habe jetzt den Vorteil in meiner ASV, dass wir natürlich andere Behandlungspartner haben. Ich schicke den Patienten dann zum Kollegen Immanuel Krankenhaus. Das sind unsere Kollegen der Rheumatologie. Die stellen den dann auf den Jackie ein und so habe ich gar nicht diese Schwierigkeiten. Aber ich habe doch so 15, 20 Patienten, die ich kombiniert behandle. Und interessanterweise, ich habe einen Patienten, der hat aus Versehen einfach das Medikament weitergegeben, hat er vom niedergelassenen Kollegen bekommen, Adalimumab. Ich hatte ihn eingestellt auf ein Anti-Interleukin 23, ist einfach zu beiden Ärzten hin und her gegangen, hat das dann weitergenommen und dann habe ich gesagt, ja, wir beenden mal eins, hat er gleich einen Schub gekriegt. Also das fand ich auch ganz spannend, habe ich dann einen Antrag bei der Kasse gestellt, habe ich noch kein Ergebnis, aber im Prinzip sind es Patienten therapierefraktär und die neuen Studien, wir haben ja hier für Crohn und Colitis, alle Studien sind Kombinationen, die ich durchführe. Wir haben 3 Crohn- und 3 Colitis-Studien, die ich aktuell mit dem Studienzentrum mache. Alle sind Studien, die mehrere Sachen kombinieren. Interessanterweise auch zum Beispiel Antifibrose, das sind die neuen Medikamente, T1A, die versuchen, die Fibrogenese, also die Narbenbildung zu verhindern. Alle Medikamente bisher sind ja echt, muss man sagen, ziemlich langweilige Anti-T-Zell-Therapien. Die T-Zelle wird von allen Seiten getreten und getriezt durch alle Medikamente, aber die B-Zelle, die Epithelbarriere, die Narbenbildung, die Fistelbildung, alles das haben wir gar keine gute Studien dazu und es wird höchste Zeit, dass wir endlich mal auf andere Bereiche bei Crohn und auch bei Colitis ulcerosa gucken, Barriere gerade. Mhm. Aber da ist im Augenblick nichts am Ende des Horizontes zu sehen.
Mhm. Aber es laufen Studien und es ist, du siehst da ein Potenzial sowohl für den Crohn als auch für die Colitis, für beide Fälle. Und du hast auch gerade erwähnt, fand ich auch ganz interessant, die Frage, erstmal musst du die erste Frage beantworten, weil du nickst zwar, aber das können unsere Hörerinnen und Hörer ja gar nicht hören. Ich gehe hier schon weiter voran. Also du siehst in beiden Fällen eigentlich einen Ansatz für die Therapie durch die Kombination.
Absolut, es werden selektionierte Patienten sein. Mesalazin, 5-ASA ist immer noch die Basistherapie der Colitis ulcerosa. Mhm. Wir reden hier von selektionierten Patienten, die nach einer Biologika-Monotherapie zum Beispiel mit Vedolizumab oder einem Anti-Interleukin nicht in Remission kommen, dass wir die kombiniert behandeln. Mhm. Aber gerade, wir kennen das vom Zackpack oder anderem, auch bei Antibiotikatherapie kombinieren wir häufig, um auch so einen immunologischen Escape zu verhindern. Und das wissen wir, wenn wir den Patienten mit TNF, Anti-TNF behandeln, dann kommt das zu einer Apoptose von TNF-resistenten Zellen und es kommt zum Interleukin-23-Shift. Das hat Markus Neurer, Ratscha Atreya ganz toll gezeigt in den Studien, dass die Vorbehandlung zu einer immunologischen Veränderung kommt, ob es jetzt von TH1 zu TH2 ist oder wir einfach nur die Rezeptoren der Zellen ändern. Also wenn wir gleichzeitig hitten, dann können wir diesen Immun-Escape, der wichtig ist bei Crohn und auch bei Colitis, wahrscheinlich bei Crohn deutlich mehr blockieren. Zumindest ist das die Hoffnung. Mm-hmm.
Ja, auch super spannend. Und ich hatte eigentlich die Frage aufgeschrieben, welche Kombitherapien sind denn vielleicht die vielversprechendsten? Aber das hat sich erhöht. Ich ziehe die Frage auch zurück oder ich stelle sie gar nicht, weil du eigentlich gesagt hast, dass wir das ganze Repertoire brauchen, um bei jedem Immuntypen, genetischen Immuntypen oder Escape-Typ, wie auch immer, dann irgendwie uns für eine Kombitherapie zu entscheiden. Wird es denn Marker geben, die das dann nicht vom klinischen Verlauf abhängig machen, die Entscheidung, welche Kombitherapie ist jetzt für diesen besonderen Fall geeignet oder wird das eine klinische Entscheidung bleiben?
Also wenn wir in diesen Studiendesignsgruppen sitzen oder in AdBoards sitzen, dann sagen wir immer, sie müssen auch den Test auf den Markt bringen, um zu gucken, dass ihr Medikament das Richtige ist. Wir können natürlich BCL machen und Kiras in der Onkologie, aber das haben wir nicht bei der CED. Es gab mal Studien mit so einem Anti-TNF-Spray, auch von Ratscha Atreya aus Erlangen, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Aber genau das, was sagt, wir haben null prädiktive Marker, welches Medikament anspricht. Alles Bauchgefühl.
Okay, und ist das gewollt?
Zumindest gibt es scheinbar, also wir haben Studien gemacht mit hohem TNF-Gehalt im Blut, ist auch nicht besser für Anti-TNF-Therapie, die sprechen auch nicht besser und schlechter an. Wir haben Mucosa genommen, haben die klein gematscht, TNF-Spiegel in den Zellen gemessen, die den hohen Spiegel haben, haben auch nicht signifikant besser angesprochen. Also wir haben im Augenblick noch keinen Marker. Crohn und Colitis ist doch eine komplizierte Erkrankung, deswegen mag ich sie. Und so einfach zu verstehen ist er auch nicht. Die ist immer so one step ahead von uns.
Ja, wir sind so ein bisschen am Ende. Meine Take-Home-Message war vorformuliert, wir behandeln ein komplexes Netzwerk und ein Schalter allein reicht wahrscheinlich nicht aus. Jetzt haben wir aber total schön, oder du hast total schön diese Studien zur Verfügung gestellt. Wir haben den nicht-medikamentösen Ansatz und wir haben den medikamentösen Ansatz. Wenn wir jetzt mal 3 Jahre nach vorne schauen, was wird denn aus deiner Sicht die CD-Therapie am stärksten prägen in der Zukunft?
Patient-related outcome, was will der Patient? Nicht nur rein Medikamente geben, aber bei Medikamenten die Kombinationstherapie für den komplexen Patienten, die wird es geben, und die Biologikatherapie früher bei Morbus Crohn. Wir werden auf andere Faktoren achten müssen. Ich hatte Ernährung, hatte ich zum Beispiel genannt, aber auch Bauchhypnose, psychologische Unterstützung bei den Punktionen, Akupunktur, Ernährung, das ist das, was auf jeden Fall meiner Meinung nach kommen wird. Das ist die Zukunft, diese beiden Dinge. Und jetzt last but not least, du hast die Chirurgie gesetzt, die Chirurgie auch als moderne Unterstützung der Gesamttherapie. Es sind nicht mehr 2 verschiedene Fakultäten, die dran arbeiten, sondern Hand in Hand, glaube ich, mit allen zusammen wird es am besten werden.
Ja, vielen Dank für das sehr, sehr klare Statement zum Schluss und vor allem über viele Ideen für neue Folge-Podcasts. Wenn ich über die Bauchhypnose nachdenke, würde sich wahrscheinlich auch lohnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.